Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Soweit aus dem Wort Gottes.
Zunächst wünsche ich euch allen auch noch ein gesegnetes neues Jahr 2020. Ich hoffe, ihr seid auch gut hinein gestartet und gespannt, was Gott mit euch, mit uns, auch mit uns als Gemeinde hier vorhat. Nachdem wir in der Advents- und Weihnachtszeit kleine Pause gemacht haben im Petrusbrief, wollen wir heute wieder weiterfahren. Hartwig hat schon gesagt, die Verse 18 bis 21 sind heute unser Thema. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die letzten beiden Male, wo wir die Auswirkungen angeschaut haben, die die lebendige Hoffnung in unserem Leben als Gläubige haben soll. Zwei Konsequenzen hatten wir damals festgehalten. Das eine war, Hoffnung führt zu Heiligkeit. Weil Gott so heilig und so erhaben ist, möchte er auch unser Leben zu einem heiligen Leben verwandeln. Das zweite war, Hoffnung führt zu Gottesfurcht. Weil Gott eben Vater und Richter gleichzeitig in unserem Leben ist, nehmen wir Gott als den ernst, der unser Leben ernst nimmt. Und mit den heutigen Versen, die wir gleich lesen werden, unterstreicht Petrus nochmal seine Ausführungen und sagt, Hoffnung sollte vor allem auch deshalb zu Heiligkeit und Gottesfurcht führen, weil Jesus den Höchstpreis bezahlt hat. Er hat alles gegeben. In seiner Erlösungstat für die Welt hat er das Größte gegeben, was er konnte, nämlich sein eigenes Leben. Ihr dürft gerne mit mir aufschlagen, 1. Petrus 1, Vers 18 bis 21. Da lesen wir, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überliefernden Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Das Schlüsselwort in diesen wenigen Versen finden wir, glaube ich, in Vers 18. Da heißt es, losgekauft hat er uns. Dieser Begriff bedeutet so viel wie Befreiung erkaufen durch ein Lösegeld. Für die Griechen war das Wort ein Fachausdruck für den Freikauf von Sklaven oder Kriegsgefangenen. Also wer einen Sklaven freikaufen wollte, in bestimmten Fällen konnte er das dann auch selber tun, hinterlegte den Kaufpreis im Tempel irgendeines Gottes oder einer Göttin der damaligen Zeit. Und aus diesem Tempelschatz wurde dann dem Sklavenhalter der Preis für den Sklaven bezahlt. Zusätzlich noch einer Transaktionsgebühr, wie wir es vielleicht von heutigen, von eBay oder von woanders her kennen. Also der Sklave war dann ein freier Mann, er war gesellschaftlich immer noch verachtet und wohl auch eingeschränkt in seinen Arbeitsmöglichkeiten, aber zumindest war er insofern erlöst und freigekauft aus der Hand des Sklaventreibers, dass dieser keine Macht mehr über ihn und sein Leben hatte. Womöglich dachte Petrus bei diesen Teilen zumindest zum Teil an diesen griechischen Wortsinn, der sich auf Sklaven und Gefangene bezieht, um zu zeigen, wie Gott auch uns aus der Macht der Sünde freigemacht hat, losgekauft hat. Schließlich sind wir alle, wie wir hier sitzen, von Natur aus in die Sünde verkauft und nicht in der Lage, uns selber zu erlösen, egal wie wir uns anstrengen. Wir brauchen jemand von außen, der kommt, der unsere Ketten sprengt und der uns freikauft. Und genau deshalb war Christus nötig. Sein Freikauf war jedoch noch viel umfassender, als wenn ein Sklave damals im alten Orient freigekauft wurde. Und deshalb bringt Petrus hier noch zusätzlich das alttestamentliche Bild des Passahlamms mit hinein. Darauf gehen wir dann später noch ein. Zunächst mal noch unser Thema heute Morgen. Ich habe es genannt, Jesus hat uns freigekauft, indem er alles für uns gegeben hat. Vier wichtige Fragen zu diesem Thema beantwortet uns Petrus hier in diesem Bibeltext. Das erste ist, wovon hat Gott die Gläubigen freigekauft? Das zweite ist, womit hat er sie erkauft? Das dritte ist, durch wen hat er sie erkauft? Und viertens geht es noch darum, wozu hat er sie freigekauft? Wovon, womit, durch wen und wozu? Diese Fragen wollen wir beantworten. Starten wir mit dem ersten. Wovon hat Gott uns losgekauft? Vers 18b sagt, ihr seid losgekauft aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Gott hat uns also losgekauft von einem falschen Lebenswandel hin zu einer neuen Lebensausrichtung. Dieses alte, von den Vätern überlieferte Handeln ist das, was wir alle durch unsere Kindheit, Erziehung, Ausbildung, Gesellschaft und so weiter erlernt haben. Irgendwo in der Berührung mit all den Dingen, wo wir aufgewachsen sind, haben auch wir unseren heidnischen Lebensstil gelernt und ausgelebt. Wir alle können es nicht leugnen, dass wir von Natur aus nicht den gottgefälligen Weg gegangen sind, sondern einem eitlen, sagt er hier, nichtigen Wandel gefolgt sind. Der von den Vätern überlieferte Wandel erfasst also das ganze alte Sündenleben zusammen, das uns seit dem Sündenfall noch anhaftet. Seit Adams Sünde herrscht die Sünde als Macht in dieser Welt. Und es prägt seither alle Traditionen, Generationen, alle Religionen und Kulturen, in denen Menschen leben und aufwachsen. Und jetzt kommt Petrus und zeigt uns, dass das Leben als Erlöste nur dann funktioniert, wenn wir Gott mehr fürchten, als wir in dieser Gesellschaft mit allen Traditionen und Gewohnheiten und Besonderheiten gelernt haben. Er sagt, wir müssen raus aus diesem alten Lebensstil und hinein in den neuen. Das ist Erlösung, wie Gott es sich vorstellt. Wir müssen unser altes Leben mit seinen Einstellungen radikal auf den Prüfstand stellen, wenn Erlösung für uns im Alltag erlebbar und Realität werden soll. Genau von dieser 180-Grad-Wende spricht Petrus schon in den Versen vorher. Zum Beispiel auch in Vers 14, wo es heißt, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit gedient habt. Denn auch davon hat uns Christus losgekauft. Wir wissen das, weil Paulus sagt in Römer 6, Vers 6, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Wofür? Damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wir müssen also weder den alten, von uns umgebenden Gewohnheiten und Traditionen dienen, noch den fleischlichen Begierden in unserem Leben. Warum? Weil die Macht, die uns darin festgehalten hat, nun gebrochen ist. Jesus ist stärker. Jesus hat sie gebrochen. Ein paar Verse weiter, ebenfalls in Römer 6, in Abvers 17, lesen wir dann noch: Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen seid. Wir sind es nicht mehr. Wenn wir Kinder Gottes sind, sind wir nicht mehr Sklaven der Sünde. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen seid. Nun aber, und jetzt kommt das Neue, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, um der Gerechtigkeit zu dienen, um in diesem neuen Leben zu wandeln, das Gott für uns vorbereitet hat. Das heißt, als Ungläubiger sind wir den Begierden und Leidenschaften völlig ausgeliefert. Wir müssen ihnen dienen. Die Sünde hat einen Ungläubigen fest im Griff. Als Gläubige dagegen müssen wir den Begierden nicht mehr zwanghaft dienen, auch wenn wir es immer noch tun, wie wir alle wissen. Aber Gott sei Dank steht uns seit unserer Bekehrung eine neue Kraft zur Verfügung, von der Paulus in Römer 8, Vers 5 dann schreibt: Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, dann richten wir uns nach seinem Willen aus. Hier geht es also um einen Perspektivwechsel, den Gott in unser Leben hineinbringt durch die Neugeburt. Vorher sind wir von der sündigen Natur bestimmt und triebgesteuert. Jetzt sind wir von Gottes Geist geleitet und dürfen tun, was Gott gefällt. Indem wir immer mehr nach seinem Willen fragen, seinen Willen suchen, auch in seinem Wort, und uns danach ausstrecken, was Gott für unser Leben möchte. Warum ist nun dieser Perspektivwechsel so wichtig für unser Leben? Darauf gibt uns auch Petrus Antwort, und zwar im gleichen Buch, nur ein paar Kapitel weiter. Wir greifen hier schon mal ein paar Verse vor, im Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Und ich lese sie nach der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es: Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Macht euch daher seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Denn wer seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, der hat mit der Sünde gebrochen und ist entschlossen, sich in der Zeit, die ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr von menschlich selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen Gottes. Ihr habt ja in der Vergangenheit lange genug das getan, wonach Menschen der Sinn steht, die Gott nicht kennen. Ausschweifungen gehörten dazu, das Ausleben eurer Begierden, Alkoholexzesse, Schlemmen und Saufen und abstoßender Götzendienst. Petrus sagt hier also: Schluss damit! Wir haben lange genug unsere Zeit verplempert mit dem Nachjagen der irdischen Begierden und Leidenschaften. Er sagt, wer verstanden hat, was Christus für uns getan hat und wie er am Kreuz gelitten hat, der wird immer mehr mit der Sünde brechen wollen, wird immer mehr der Sünde fliehen wollen, um dann mit der verbleibenden Zeit, die wir hier noch auf der Erde sind, nicht mehr diesem sinnlosen Streben nachzueilen, sondern sich vielmehr, um nach Gottes Willen auszustrecken. Genau dafür hat uns doch Jesus aus der Macht der Sünde freigekauft, damit wir ihm zur Verfügung stehen, damit wir ihm dienen und unsere Zeit für ihn einsetzen. Damit kommen wir zur zweiten Frage: Womit hat Gott uns losgekauft? Vers 18 sagt zunächst, womit er uns nicht losgekauft hat. Und genau das ist das Besondere an Jesus. Im Vergleich zu jedem anderen Freikauf durch einen Sklavenhändler dieser Welt. Denn Jesus hat seine Erlösten eben nicht mit irdischem Silber oder Gold oder anderen wertvollen Dingen freigekauft, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut. Das heißt, Jesus hat nicht nur seinen Geldbeutel aufgemacht und uns freigekauft, er hat nicht nur aus seinem Reichtum ein paar Fränkli ausgegeben, sondern er hat sein eigenes Leben eingesetzt, damit du und ich, wir alle, Errettung finden können. Sein eigenes Blut musste fließen, damit wir aus der Macht der Sünde kommen können. Christus, lesen wir, war das makellose Lamm Gottes, das der Vater gefordert hatte, geschlachtet für deine und meine Sünden. Hier spricht Petrus natürlich deutlich auch auf das Passahlamm in 2. Mose 12 an. Bei diesem Passa in Ägypten, bei diesem ersten Passa, ihr erinnert euch, war auch ein makelloses, fehlerloses Lamm gefordert, um das Leben der Erstgeburt in den Familien Israels zu verschonen. Und dieses Lamm, das war ja ein von Gott bestimmtes Bild und die Opferung symbolisierte den Opfertod eines unschuldigen Stellvertreters, um diejenigen zu erlösen, die immer noch in Knechtschaft und Gebundenheit sind. Von dort an war dieses Passa nun fortan ein Symbol für die stellvertretende Erlösung, die dann in Jesus Christus Vollkommenheit wurde. Wie Paulus auch in 1. Korinther 5, Vers 7 bestätigt, wenn er sagt, auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Auch wir haben ein Passahlamm. So hoch war der Preis, den Jesus für dich und mich bezahlt hat. Was muss das für eine unglaubliche Liebe sein, dass jemand dazu bereit ist, sein eigenes Leben hinzugeben. Jesus selber sagt in Johannes 15, Vers 13 und bringt damit sein Hingeben mit seiner großen Liebe in Verbindung. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und in 1. Johannes 3, Vers 16 erinnert uns der Apostel Johannes, daran haben wir die Liebe Gottes erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Und das hat er nicht gemacht für irgendwelche Wohltäter oder besonders netten Leute, sondern für Menschen, die völlig in der Sünde verstrickt leben. Menschen, die lieblos, die egoistisch sind, die nur an sich denken. Menschen, die überhaupt nicht nach Gott fragen, die ihn sogar ablehnen, die ihn verspotten, anspucken und schließlich sogar ans Kreuz gebracht haben. Für solche Menschen ist Jesus gestorben. Für solche Kaliber wie mich, wie wir alle sind, ist dieses Lamm geopfert worden. verdient haben wir das nicht. Und erklären können wir das auch nicht. Aber wir dürfen es im Glauben annehmen. Dieses Geschenk der Erlösung, das Jesus durch sein Sterben aus Liebe uns anbietet. Hast du schon davon Gebrauch gemacht? Durfte Jesus auch dein Leben schon neu machen und befreien von dieser Macht der Sünde? Durfte er dich schon loskaufen von dieser Gebundenheit? Wenn nein, dann darfst du heute umkehren. Jesu Erlösung steht auch heute noch zur Verfügung. Dieses Angebot ist immer noch da. Jesus lädt dich ein. Und wenn du es schon angenommen hast, dann hör bitte nicht auf, immer wieder neu deinen von den Vätern überlieferten Wandel auf den Prüfstand zu stellen. Also das, was für uns wie selbstverständlich ist, das, was wir gelernt haben von unseren Eltern, von unseren Vorfahren, damit eben nicht die Begierden und Leidenschaften und die sündigen Dinge, das Verhalten, was Gott nicht gefällt, unser Leben prägt, sondern immer mehr Gottes Geist uns bestimmen darf, der ja seine Weisheit und seine Wahrheit in unser Leben hineinschreiben möchte. Hier dürfen wir uns auch immer wieder selbstkritisch fragen, inwiefern haben wir wirklich verstanden, was dort am Kreuz geschehen ist. Ich habe mich das auch wieder in der Vorbereitung gefragt und gemerkt, wie oft es in meinem Leben sich nicht widerspiegelt oder eher das Gegenteil zeigt, dass ich noch vieles nicht verstanden habe, was Jesus für mich getan hat. Er hat den absoluten Höchstpreis bezahlt. Will ich da wirklich wieder zurück ins alte Leben? Will ich wieder zurück in die Begierden, in die Leidenschaften, in das, was mich eigentlich wegbringt von Gott? In diese Dinge zurück, in die Jesus, von denen mich Jesus eigentlich ganz befreien möchte? Wir kommen zu unserer dritten Frage. Durch wen hat Gott uns freigekauft? Und wir bekommen hier Antwort in den Versen 20 und 21. Für Petrus war es wichtig, hier nicht nur den Namen Jesus zu nennen und dann weiterzugehen, sondern er zeigt uns oder er malt uns Jesu Einzigartigkeit hier zunächst vor Augen und zeigt uns mehrere Aspekte über die Großartigkeit dieses Herrn. Das erste ist in Vers 20 am Anfang, es war schon vor Grundlegung der Welt Gottes Plan, dass sein Sohn als Opferlamm sterben würde. Vor Grundlegung der Welt. Golgatha war also somit kein Notfallplan als Reaktion auf das, was damals im Garten Eden passiert war. Nein. Lange vor dem Sündenfall, ja sogar schon vor Erschaffung der Welt, war es bei Gott beschlossene Sache, dass Jesus als Retter auf diese Erde kommen soll. Das Zweite, was uns Petrus hier nennt, am Ende von Vers 20, ist das Offenbarwerden dieses Lammes in den letzten Zeiten. Petrus charakterisiert diese Zeit seit Jesu Kommen als die letzten Zeiten oder die letzte Zeit, das Ende der Zeit. Das heißt, seit der Geburt unseres Herrn ist die Endzeit angebrochen. Und zwar in dem Sinn, dass Jesus die Erfüllung aller Verheißungen ist. Auf ihn ist alles zugelaufen. Nun hat das Warten ein Ende. Jetzt ist die letzte Heilszeit angebrochen, denn in Christus ist das ganze Heil Gottes offenbar geworden für alle Menschen. Allen Menschen auf der ganzen Welt ist Gottes Heil nun zugänglich. Entweder kann er es selber nachlesen oder hören, was im Neuen Testament uns geoffenbart worden ist. Gott will jeden retten. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Diese Botschaft, die hinaus muss in alle Welt. Erlösung ist nicht mehr nur in erster Linie für Israel bestimmt, sondern das Heil ist allen Menschen angeboten. Allen, die, wie Petrus hier sagt, an seinen Namen glauben. Vers 21 am Anfang, die ihr durch ihn an Gott glaubt. Dieses Heil in Jesus ist aber nur deshalb möglich, damit kommen wir zum dritten Aspekt, weil Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Dass Gott seinen Sohn auferweckt hat am dritten Tag, ist zweifellos ein kraftvoller Beweis dafür, dass Jesus das Opfer für Sünden war, dass Gott es angenommen hat und dass sein Erlösungswerk damit wirklich vollbracht war. Nicht selten war genau die Tatsache der Auferstehung der Knackpunkt in der Evangelisation der ersten Jünger. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wird uns das immer wieder auffallen. Und die Tatsache der Auferstehung ist auch bis heute das, was immer wieder angegriffen wird. Warum? Denn an dieser Stelle müssen sich die Menschen entscheiden. Was mache ich mit diesem Jesus? Glaube ich an dieses übernatürliche Wunder der Auferstehung oder halte ich mich und meine Weisheit für klüger? Denn wenn ich an die Auferstehung glaube, dann muss ich sinnvollerweise auch an Jesus als Retter glauben, mit allen Folgen, die die Bibel uns nennt. Hier stehen wir vor einer Entscheidung. Was möchten wir haben? Und üblicherweise finden wir bis heute dieselben drei Reaktionen, die es schon damals in Athen gab, auf dem Areopag, als Paulus am Ende seiner großen Predigt, die er dort hielt vor vielen Menschen, noch auf die Auferstehung Jesu zu sprechen kam. Bis dahin haben sie alle aufmerksam zugehört. Aber dann ging es los. Dann war plötzlich ein Riesentumult im Lager und wir lesen dort von drei Reaktionen, die plötzlich auf diesem großen, bekannten Platz zu merken waren. Die einen spotteten, die anderen wollten mehr hören und die dritten, sie glaubten, was Paulus gesagt hatte. Es gab also Spötter, Zweifler und Glaubende. Die Frage ist, zu welcher Sorte Mensch gehörst du? Bist du einer, der Jesus eher ablehnt, der ihn ausgrenzt oder sogar verspottet? Dann überlege dir, warum lehnst du ihn ab? Was hindert dich daran, dich noch ausführlicher mit diesem Jesus zu befassen? Oder vielleicht gehörst du auch eher zu den Zweiflern, die schon manches wissen, aber irgendwie noch unsicher sind, ob das über Jesus und was er getan hat auch wirklich mit meinem Leben zu tun hat. Vielleicht brauchst du einfach noch mehr Informationen, um diese Entscheidung zu treffen. Aber gib bitte nicht auf, forsche weiter nach. Geh ihm auf dem Grund, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Gib Gott eine Chance. Studiere die Bibel und lerne diesen Gott so kennen, wie er wirklich ist. Und wenn du vielleicht zur dritten Gruppe gehörst, den Glaubenden, dann möchte ich dich ermutigen, nutze die dir verbleibende Zeit auf dieser Erde, um auch deine Umgebung von diesem auferstandenen Jesus zu informieren, sie damit bekannt zu machen. Denn wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir leben, wie wir gehört haben, in der Endzeit. Nutzen wir deshalb möglichst viele Gelegenheiten, die wir noch haben, um die Einzigartigkeit dieses großen Herrn weiterzugeben und weiter zu sagen. Schließlich spricht Petrus am Ende von Vers 21 noch unsere vierte Frage an. Wozu ist Jesus gestorben? Dort heißt es am Ende von Vers 21, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Darum geht es also. Dieser Blick auf den auferstandenen Herrn zu richten. Deshalb ist Jesus ja auch gestorben, damit wir an ihn glauben und unsere ganze Hoffnung allein auf ihn und sein Erlösungswerk setzen. Uns kleine, verlorene Menschen hatte er dabei im Blick, als er am Kreuz rief, es ist vollbracht. Petrus schreibt hier in Vers 20 so schön, um euretwillen hat er das getan. Um euretwillen. Dich und mich hatte er dabei auf dem Schirm. Wegen uns Menschen hat er sein Blut vergossen. Wir waren ihm so viel wert, dass er alles, sein ganzes Leben hingegeben hat. Dieser Gedanke ist mir heute Morgen sehr wichtig und deshalb möchte ich ihn auch am Ende dieser Predigt nochmal extra betonen, damit wir es nicht vergessen. Jesus hat alles für dich und mich gegeben. Dennoch habe ich diese Predigt absichtlich nicht überschrieben mit dem Titel »Das tat ich für dich, was tust du für mich?« Warum? Weil es Gott nicht in erster Linie um unser Tun geht, sondern um unser Herz und wie unser Herz zu ihm steht. Dennoch dürfen wir Gottes Werk auf Golgatha trotzdem als Ansporn für unseren Lebenswandel hernehmen. Aber wir könnten den Satz vielleicht besser so sagen, das tat ich für dich. Wie lebst du für mich? Wie ist dein Leben in mir verankert? Denn genau darauf kommt es doch an, wenn wir uns mit dem neuen Leben in Christus beschäftigen. Nicht das, was aus uns, aus unserer Kraft herauskommt, sondern was er in uns und durch uns bewirken kann. Das ist, was am Ende wirklich zählt. Je mehr wir also in Gottes Nähe verweilen, um uns von Christus, von seiner Liebe erfüllen zu lassen, umso mehr kann Gott auch unser Leben prägen und diesen neuen Lebensstil durch den Heiligen Geist in uns verwirklichen. Der hohe Preis der Erlösung, den Gott bezahlt hat, auch durch das kostbare Blut seines Sohnes, der darf also durchaus für uns Gläubige Ansporn sein, zu einem heiligen Leben in Demut und Ehrfurcht vor Gott. Und wenn ihr mal wieder diesen Satz hört, das tat ich für dich, was tust du für mich? Es könnte durchaus passieren, denn er steht unter anderem unter einem sehr bekannten Gemälde. Dann denkt bitte daran. Die vielleicht bessere Frage lautet, wenn Jesus sagt, das tat ich für dich, wie lebst du für mich? Wofür schlägt dein Herz? Bin ich das Wichtigste in deinem Leben? Amen. Wir beten noch. Herr Jesus, wir können nur staunen, wenn wir erkennen und sehen, was du für uns getan hast. Du hast alles gegeben, du hast dein Leben hingegeben. Dein Blut ist geflossen, um mich und uns alle zu retten. Danke, Herr Jesus, dass du das für uns getan hast. Aus Liebe heraus. Wir haben es nicht verdient. Wir sind überhaupt nicht die Menschen, die das aus deiner Sicht verdient haben. weil wir so leben oft, wie es dir nicht gefällt. Aber danke, dass du es trotzdem gemacht hast, dass du dich hingegeben hast, als wir noch Sünder waren. Und du hast uns erlöst, erkauft, freigekauft auch von der Macht der Sünde. Und Herr Jesus, schenk, dass es immer mehr in unserem Leben auch sichtbar werden darf, dass du da bist, dass du lebst. Wie oft leben wir noch unser altes, unser eigenes, von den Vätern überlieferten Leben und lassen uns viel zu wenig helfen von dir und deiner Kraft. Bitte vergib auch mir, Herr Jesus, wo das immer wieder zum Vorschein kommt, die Dinge, die dir nicht gefallen. Danke, dass bei dir viel Vergebung ist und dass wir immer wieder neu auf dich schauen dürfen, auf dich uns ausrichten dürfen, wie Petrus hier auch am Ende sagt. Lass uns das auch in der neuen Woche beherzigen. Lass uns dich vor Augen haben, dir treu nachfolgen und den Weg mit dir gehen, Herr Jesus. Danke für deine Liebe, für deine Gnade zu uns. Amen.